Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, Sie erinnern sich an die zurückliegenden Koalitionsverhandlungen nach der letzten Bundestagswahl. Da ist die Bombe geplatzt. Eine neue Koalition kündigte an, ein großes Finanzpaket, ein großes Schuldenpaket zu schnüren, um vor allem in unsere Sicherheit und auch in die Infrastruktur zu investieren. Und dafür sollte auch die Schuldenbremse, die auch in den Monaten zuvor eine große Rolle gespielt hat, gelockert werden. An der rigorosen Schuldenbremse ist ja auch die damalige Ampelregierung dann zerbrochen. Und einige haben im Wahlkampf gesagt, wir halten an dieser Schuldenbremse fest. Und dann kam es dann doch irgendwie ganz anders. Und dann ist schnell auch mal der Vorwurf vom Wortbruch im Raum, oft verbunden mit dem Zusatz, das sei doch ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik. Ja, Vertrauen in Politik, Vertrauen in Politikerinnen und Politiker, ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber ich finde ein ganz zentrales. Und darüber will ich heute reden, denn in unserer Demokratie werden ja Politikern Macht auf Zeit anvertraut. Allein schon in dem Wort steckt ja das Wort Vertrauen drin und man vertraut jemand anderem Macht an und vertraut darauf, dass er oder sie damit schon was Vernünftiges anzufangen weiß. Und ja, Vertrauensverlust stellt ja genau diesen demokratischen Mechanismus ein Stück weit in Frage. Deswegen will ich dem auf den Grund gehen. Wie steht es um die Glaubwürdigkeit in der Politik und ist das Vertrauen in Politik eigentlich irreparabel weg oder besteht da noch Grund zur Hoffnung und was müssen wir dafür tun? Über dieses Thema spreche ich heute quasi außerhalb der Reihe in unserer letzten Folge vor der Sommerpause und mein heutiger Gast beschäftigt sich viel mit politischer Kommunikation, mit der Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik und auch Parteien. Herzlich willkommen dem Juristen, Journalisten und Publizisten Hendrik Widowild.
Hallo Bayers, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Herr Widowild, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich steige gleich mal direkt ein. Gab es denn bei Ihnen ein politisches Erlebnis, das Ihr Vertrauen in Politik erschüttert hat und bei dem Sie irgendwie für sich gesagt haben, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wo Sie die Hände über dem Kopf quasi zusammengeschlagen haben und selbst, ich sag mal, ein Stück weit vom Glauben abgefallen sind?
Also ich glaube, mein Grundvertrauen in Politik ist noch nicht so richtig erschüttert worden. Es gibt zeitgeschichtliche Ereignisse, die mein Vertrauen ins Gemeinwesen erschüttert haben. Ich will jetzt nicht gleich mit einem ganz schweren Thema einsteigen, aber der 7. Oktober hat da bei mir den einen oder anderen Schalter umgelegt, weil ich mich doch ein bisschen gefragt habe, warum reagieren bestimmte Teile der Gesellschaft, auch politische Teile der Gesellschaft, so wie sie reagiert haben, nämlich etwas empathielos. Also das hat mich schon ratlos zurückgelassen und da habe ich auch gespürt, wie innerlich bestimmte politische Richtungen sich geändert haben. Und ich glaube, das lässt sich übertragen auf andere Ereignisse, die vielleicht für andere Menschen sehr einschneidend waren. Wenn man sich die Frage stellt, was macht Politik unglaubwürdig oder was kostet Vertrauen, dann gibt es ja nun viele kluge Leute, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Der Soziologe Reckwitz etwa oder auch die Journalistin Anita Blasberg, beide haben sich mit Verlusterfahrungen beschäftigt. Und ich glaube, das sind so Momente, die da ganz relevant sind. Ja, das kann dann die Finanzkrise sein, das kann die Corona-Krise sein, die ja bei ganz vielen Leuten dazu geführt hat, dass sie ein ganz tief sitzendes Misstrauen gegen die Politik entwickelt haben. Und so gibt es eine ganze Reihe von geschichtlichen Ereignissen, die da sicherlich zu beitragen können, dass Leute sagen, ne, das reicht mir jetzt, da vertraue ich den Leuten nicht mehr, denen da oben, wie es dann ja auch gerne heißt.
Ja, Sie sagen ein Beispiel, der 7. Oktober 2023, als die Hamas ein Musikfestival überfallen hat, Menschen bestialisch ermordet hat und Geiseln ja übrigens bis zum heutigen Tage genommen hat. Und einer der Gründe ist, warum wir ja auch Krieg im Nahen Osten beobachten. Das vielleicht nur noch mal als Einordnung. Und Sie haben aber viele andere Themen, die Finanzkrise, die Corona-Krise, der russischen Angriffskrieg ja irgendwie genannt. Wir sind in sogenannten bewegten Zeiten. Sind wir heute in einer besonderen Herausforderung, dass Menschen, dass viele Bürger Politik als wenig glaubwürdig empfinden oder mit etwas Abstand und Blick auf die Dinge, ist das eigentlich ein normaler Zustand? Also ist das eine Entwicklung oder ist das irgendwie, wie soll ich sagen, the new normal, die neue Normalität?
Ich glaube schon, dass es eine Entwicklung ist und die hängt sicherlich mit so bestimmten Makrofaktoren zusammen. Es gibt auch Mikrofaktoren, also Dinge, die die Politik in ihrer täglichen Arbeit falsch machen kann und dadurch Vertrauen verzocken kann. Kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber wenn wir nochmal kurz auf der Makroebene bleiben, glaube ich schon, dass viele Aspekte des heutigen modernen Zusammenlebens nicht unbedingt vertrauensfördernd sind. Wir müssen schwierige Kompromisse eingehen. Wir müssen uns mit Zusammenhängen beschäftigen, die sich kaum noch wirklich gut vermitteln lassen oder jedenfalls sehr schwer vermitteln lassen, die viele Menschen vielleicht nicht verstehen. Wir haben bestimmte, ja, vermeintliche Zwänge vielleicht, internationale Begebenheiten, wir haben eine Globalisierung, wir haben ein sehr verkonstitutionalisiertes Leben, um es mal so auszudrücken. Also das beziehe ich jetzt auf den Politikwissenschaftler Philipp Mano, den ich zufällig letzte Woche gerade gehört habe und der mich da doch ein bisschen beeindruckt hat. Und der sagt, naja, also was unter anderem Populismus befördert, ist, dass wir weite Teile des politischen Lebens in die Verfassung reinschreiben. Und damit meint er unter anderem ganz plastisch natürlich auch den EU-Integrationsprozess, dass wir also bestimmte Dinge nicht mehr so leicht ändern können und so ein Stück weit zumindest der parlamentarischen Veränderung entzogen sind. Vielleicht nicht dauerhaft, aber es wird jedenfalls sehr schwierig, wenn Sie zum Beispiel daran denken, jetzt EU-Verträge zu ändern. Das macht man ja nicht so einfach, sondern das ist erstmal einfach so, ja, kann man mehr oder weniger vergessen. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die zusammenwirken und deswegen dazu führen, dass wir heute mehr mit Populismus uns beschäftigen als früher. Ja, also Populismus als Begriff alleine ist ja eine relativ neue Erscheinung. Und das ist schon eine besondere Herausforderung für Politik heute, die es vielleicht so in den, ich sag mal, 80er Jahren in der Form jedenfalls noch nicht gab.
Also so wie Sie das gerade beschrieben haben, haben Sie mich total ertappt, denn ich habe tatsächlich gleich darüber nachgedacht, in welchen Dilemmata ich zum Beispiel stecke. Ja, Sie haben ja jetzt das EU-Recht genannt. Das ist ja so ein bisschen auch manchmal was mitschwingt bei dem Thema Ordnung und Steuerung der Migration. Da kann man ja dieses oder jenes nicht machen. Und man sieht ja durchaus, dass auch jetzt eine neue Regierung, die mit einem neuen Ansatz da unterwegs ist, gleich hier und da mal auch sich mit der Justiz anlegt, wenn ich das so sagen darf. Ich merke es bei mir selbst. Das Dilemma eines Finanzministers, denn das Geld reicht ja nie aus. Es gibt immer mehr Wünsche und Bedarfe als finanzielle Möglichkeiten. Und dann hört man natürlich gerne diese Sätze, ja, man darf doch das eine Thema gegen das andere nicht ausspielen. Aber das ist nun mal der Sinn und Zweck von Haushaltspolitik und von klaren Prioritäten setzen. Und gleichzeitig merke ich, das ist vielleicht auch ein bisschen die Erklärung der Krise der liberalen Demokratie, dass wir dauernd erklären, in welchen Dilemmatas wir stecken, warum das eine nicht geht, da ist das Recht um uns Wege, da gibt's Budgetrestriktionen, aber das müssen die Leute verstehen. Und ich stelle mir mal die Frage, wie kommen wir denn da raus? Weil entweder müssen wir stärker in die Kommunikation, ins Erklären gehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und weil sie vielleicht auch eine gute Seite haben. Ich glaube, keiner will ja, dass wir sozusagen rechtsfreie Räume haben. Der Rechtsstaat und bürokratische Regeln sorgen ja erstmal dafür, dass es eine gewisse Verlässlichkeit gibt. Die Frage ist wahrscheinlich immer die Dosis. Auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, dass ja die Kettensäge von Millet, um das mal jetzt als Symbol zu nennen, natürlich eine große Faszination ausstrahlt. Jetzt kommt da mal einer und schlägt diesen gordischen Knoten, mit welchem Instrument auch immer, ob sie Kettensäge oder was auch immer ist, einfach durch und schafft neue Freiheitsgrade. Und da schwingt ja mit auf, da ist Dynamik dahinter, Fortschritt, und da kommt ja so eine Fortschrittserzählung auf einmal von rechts, ja, und auf einmal weiß die liberale Demokratie gar nicht, wie soll sie eigentlich damit umgehen. Da ist meine Frage an Sie, wie kommen wir da raus, um auch wieder das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Politik und des Staates als solches auch zu stärken?
Ja, ich glaube, bei Millet ist tatsächlich zweierlei faszinierend. Das eine ist das tatsächlich Politische, dass manche Leute eben sagen, so, wir müssen weg mit diesen ganzen blöden Regeln und die Bürokratie nervt und Staat nervt und Beamte nerven und so. Und das andere ist, dass Millet, glaube ich, auch ein bisschen zu eine Identität gestiftet hat, ja, die wir hier so in der Mitte lassen das alles so über uns ergehen. Dann hat Frau Merkel lange Zeit noch gesagt, dass ihre Politik alternativlos sei. Und jetzt ist da jemand, der eine Identität hat, der sagt, ich bin libertär und beziehungsweise ich bin Anarchokapitalist und ich räume damit jetzt auf. Das ist ein ganz wichtiges Momentum für Politik, und diese Form der Identität muss Politik in der Kommunikation, glaube ich, immer mitdenken. Wie man insgesamt einfach da rauskommt, ja, das ist einerseits, man braucht ein Identifikationsmerkmal. Man muss also irgendwo für streiten. Es hilft nicht immer nur zu sagen, was nicht geht. Es hilft auch nicht zu sagen, also nicht nur zu sagen, wir sind aber für die Demokratie und wir sind gegen Rechtsextreme. Und nur diese Abgrenzungskommunikation, die dient eher der eigenen Crowd. Die hilft aber nicht dabei, Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube, wenn man ganz allgemein mal sagen möchte, was hilft denn überhaupt, dann ist es einerseits empathische Kommunikation. Also man muss einmal sich wirklich hineindenken in die Denke des Publikums. Das ist so ein bisschen eine Banalität, aber ich stelle in der Beratung immer wieder fest, dass das übersehen wird. Auch zum Beispiel in der Krisenkommunikation, wo man dann gleich anfängt mit Verteidigungshaltung und nein, wir waren das nicht und das waren die anderen und wir sind nicht schuld und so weiter. Aber der einzige oder der erste Satz müsste doch eigentlich lauten, anzuerkennen, was das Publikum beschäftigt. Und das zum Beispiel hat die Scholz-Regierung oder beziehungsweise Herr Scholz selbst überhaupt nicht vermocht und war deswegen wahrscheinlich auch so rasend unbeliebt. Und jetzt bei Merz sehe ich da eine gewisse Entwicklung, dass bestimmte Themen und Schmerzpunkte tatsächlich auch angesprochen werden. Und es gibt ja Themen, zum Beispiel nehmen wir Migration, Sie hatten es schon erwähnt. Das ist ein Thema, das sehr vermint ist, wo keiner sonderlich Lust zu hat. Man gerät sehr schnell in die rechte Ecke. Man kann sich schnell auch vertun. Man kann schnell Formulierungen ergreifen, die dann wirklich angreifbar sind oder auch schlicht rassistisch sind. Aber das kann nicht dazu führen, dass wir diesem Problem sozusagen aus dem Weg gehen und so tun, als gäbe es da überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz, den man sich als Politiker sicherlich zu eigen machen sollte, immer auch das anzusprechen, was im Raum steht und nicht drumherum zu gehen. Und dann braucht es eine gewisse Zugewandtheit. Man muss also auch ein Handeln demonstrieren. Und das Handeln kann dann auch darin bestehen, dass man einfach nur abwägt. Ja, also Ihr Kollege Robert Habeck, der hat das ja fantastisch gemacht. Ja, der hatte dann andere Probleme, auch kommunikativer Art, aber er hat sich beim Denken zuschauen lassen und das kam, glaube ich, bei vielen gut an. Gut, bei Leuten, die Habeck hassen, kam es nicht gut an, das ist nicht überraschend, aber insgesamt ist er damit gut gefahren und Herr Wadefuhl macht das jetzt ja auch ganz ähnlich. Der setzt sich dann also ins Flugzeug, nimmt das Mikro in die Hand und redet in die Handykamera rein. Diese Dinge können Transparenz schaffen, Zugewandtheit und Empathie kommunizieren. Das ersetzt alles nicht eine Politik, die auch Probleme beseitigt, das ist sonnenklar, aber es ist ein ganz wichtiger Faktor, der gerade in Deutschland chronisch unterschätzt wird und vor allen Dingen in der Scholz-Regierung chronisch unterschätzt wurde.
Ich glaube, Sie sprechen was Wichtiges an. Die politische Tat, die politische Absicht ist das eine, die Kommunikation, neudeutsch würde man sagen, das Framing oder das Narrativ drumherum, das ist das andere. Und weder das eine geht ohne das andere wahrscheinlich nicht. Beides muss natürlich schon Hand in Hand geben. Eine wahrhaftig gute Politik, ich glaube, da sind wir uns einig, sollte immer die Ausgangslage sein, was man aber daraus macht, wie man Bürgerinnen und Bürger dabei auch mitnimmt, wie man sie auch vielleicht dafür gewinnt, auch schwierige Entscheidungen, weil ich glaube, wir haben große Reformbedarfe, die werden mit Zumutungen verbunden sein, auch dabei mitnimmt. Das ist, glaube ich, die Kunst. Sie hatten jetzt gerade Robert Habeck angesprochen. Das würde ich jetzt gerne einfach, weil es mich auch interessiert, nochmal kurz Revue passieren lassen. Denn im Grunde kann man ja sagen, dass diese Politik des offenen, transparenten Kommunizierens einerseits sehr empathisch, andererseits auch orientierend an einer positiven Fehlerkultur, indem man gleich schon mal sagt, was hat nicht gut funktioniert, die ist ja irgendwie auch gescheitert. Ja, das hat zumindest mal jetzt dieses Wahlergebnis gezeigt. Und ich habe von ihm noch einen Satz im Ohr, wo er gesagt hat, ja, ich will schon gerne Brückenbauer sein, aber wenn es auf der anderen Seite keiner gibt, der bereit ist, auf diese Brücke zu gehen, dann bringt das halt auch nichts. Das heißt, die Frage ist auch, inwieweit sind wir als Gesellschaft und also auch als politische Klasse, um mal diesen Begriff zu formulieren, bereit, nach diesen, ich sage jetzt mal auch, Spielregeln zu spielen, weil Kommunikation hat natürlich immer viel mit Sender und Empfänger zu tun. Und da gibt's ja durchaus fragwürdige Hinweise. Ist das wirklich der gangbare Weg, um auch wieder Vertrauen in Politik und ihre Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen? Was sind da Ihre Beobachtungen, Ihre Einschätzungen?
Also wenn ich jetzt die Frage nicht genau beantworte, dann müssen Sie sie nochmal stellen, weil ich glaube, das war jetzt sozusagen ein Überflug über Habeck. Ich fange mal damit an. Also Habeck ist ja jetzt nicht Opfer seiner Kommunikation geworden. Also es ist ja nicht, dass die Leute gesagt haben, so Mann, das nervt, aber dass der Robert Habeck hier immer seine Erwägungen ins Mikrofon labert. Sondern was ihn sicherlich ordentlich getroffen hat, waren bestimmte politische Ereignisse, die dann auf ein Narrativ eingezahlt haben, was seine politischen Gegner fleißig bedient haben. Wohlgemerkt, ich möchte jetzt überhaupt nicht dazu äußern, ob dieses Narrativ zutreffend ist oder nicht, aber ihm klebte jedenfalls an, dass er Wirtschaft eigentlich gar nicht kann. Dass er sozusagen der Kinderbuchautor, der eigentlich in der Politik nichts verloren hat und so weiter. Da gab es diverse Einzelereignisse. Manche waren wirklich Glitches, wo man sich sagt, so das ist wirklich Quatsch. Und bei anderen war es dann eher so die Erzählung, die dann auch befeuert wurde. Davor ist niemals jemand wirklich sicher. Daraus würde ich aber nicht unbedingt ableiten, dass man Fehler nicht einräumen kann. Im Gegenteil, also kleine Fehler einzuräumen, kann sogar sehr sympathisch sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Verteidigungsminister Boris Pistorius, der in Polen dann irgendwie, ich glaube, Reparations und Restorations durcheinander brachte. Und das ist ja in Polen ein brisantes Thema. Er meinte irgendwie, ich glaube, Reparaturen. Und die Polen meinten aber sozusagen historische Entschädigungszahlungen, auf denen sie seit Jahrzehnten beharren und immer noch nicht bekommen. Und das hat er durcheinander gebracht. Und das merkte er aber, während er sprach auf einer Pressekonferenz. Und dann drehte er sich zu einem Mitarbeiter und fragte dann rüber, ah nee, das ist jetzt falsch, Reparations, Restorations, was ist es denn jetzt eigentlich? Fragte also bei laufender Live-Pressekonferenz auf internationalem Parkett seinen Mitarbeiter um Hilfe, weil er merkte, er hat es gerade ein bisschen verbockt. Das ist an sich ein sehr sympathischer Moment, weil die Öffentlichkeit mag es, wenn man Schwächen auch einräumt und zugesteht und sich Hilfe sucht und sozusagen offen ist. Das ist, die Öffentlichkeit liebt den Büßer, ja. Das ist, ein Stück weit funktioniert das. Es funktioniert dann nicht mehr, wenn insgesamt das Ganze sozusagen eingebettet ist in, ich sag mal, eine Erzählung der Überheblichkeit. Und bei Robert Habeck, wie bei allen Grünen, heftet ja an, sie wissen alles besser, sie wollen uns ins Leben reinregieren, ja. Das sind grobschnittige Narrative, mit denen man aber arbeiten muss, die man sich vergegenwärtigen muss. Und dann kann das teilweise nicht funktionieren, wenn die Erzählung sozusagen kippt in so eine Scheinbuße, ja, wenn man das Gefühl hat, so der liebt die Entschuldigung, weil er sich damit gut verkaufen kann, dann geht es nicht. Aber an sich glaube ich schon, dass man Fehler eingestehen kann. Wir sehen es ja auch daran, dass Rücktritte zum Beispiel deutlich seltener geworden sind als früher. Oder nehmen Sie jetzt die aktuelle Borussia-Gerstorf-Debatte. Da hat Merz ja schon eingestanden, dass das nicht rund gelaufen ist. Also er sagt, das hätten wir besser machen können oder so. Das ist jetzt natürlich immer noch beschönigend für das, was da gelaufen ist. Aber es ist ein Fehlereingeständnis. Das hätte er auch sein lassen können. Und das hat ihm aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit überhaupt nicht geschadet. Also da hat er im Grunde nur das Offensichtliche festgehalten und wurde dafür aber nicht verbrannt. Aber es ist ganz schwierig, dort schematische Antworten zu finden. Nur ganz grundsätzlich, Fehler kann man eingestehen, ja. Wichtig ist nur, dass man dann auch einen Weg hinauszeichnet, ja. Also es hilft nicht zu sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen, Mist, sondern man muss dann auch sagen, und ich habe auch schon die Leiter geholt, wir holen das jetzt da raus, um es mal in dem Bild zu bleiben. Das ist ganz wichtig, diese Handlungskommunikation, den Aktivitätsnachweis zu erbringen, während man spricht und kommuniziert.
Lassen Sie uns nochmal das Thema Fehlerkultur aufgreifen. Das ist mir auch mal persönlich sehr wichtig. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. Ich erinnere mich ein paar Jahre zurückliegend, ich war noch Mitglied des Deutschen Bundestages, daran, wie diese Wirecard-Bombe damals geplatzt ist an den internationalen Kapitalmärkten und Deutschland, die deutsche Regierung, alle, wie sie da mit drin hängen, Wirtschaftsprüfer, Finanzaufsicht auf einmal da berechtigterweise auch am Pranger standen. Warum hat das keiner gesehen? Und ich erinnere mich an ein sehr frühes Interview, was ich dann gegeben habe, also früh im Sinne von Verlauf dieses Riesenskandals, hat ja später auch zum Untersuchungsausschuss geführt. Und ich habe sehr, sehr stark gemerkt, wie alle gerne abstrakt von Fehlerkultur sprechen. Und wenn es dann konkret wird, die klassische, ich sage jetzt mal negative Fehlerkultur praktizieren, die da heißt, wer hat's verbockt und wessen Kopf muss rollen? Und nicht, was lernen wir daraus? Wie machen wir es morgen besser? Und ich war damals Oppositionspolitiker und dann hat mir ein Redakteur in einem Interview wollte von mir die Rücktrittsforderung jetzt an den, glaube damaligen Bundesfinanzminister, Scholz hieß der damals noch. Und ich habe gesagt, also der hat jetzt eine Aufgabe, der muss da aufräumen, sowas kann natürlich nicht passieren, aber ich erwarte nicht von dem Bundesfinanzminister, dass der jetzt persönlich jedes Testat sich gesondert anschaut, ne? Und irgendwie war das nicht zufriedenstellend. Ich habe da als Politiker, ich sage es jetzt mal so salopp, nicht geliefert oder nicht geliefert das, was die mediale Arena gerne gehört hätte. Das heißt auch die Incentivierung des politisch-medialen Komplexes, wie wir Fehlerkultur praktizieren, ist natürlich sehr stark genau auf die Punkte fokussiert. Wer hat's verbockt? Wessen Kopf muss rollen? Und das ist ja eigentlich nicht das, was Vertrauen auch in Institutionen, in Aufarbeitung, weil das ist ja gerade die Stärke der Demokratie. Wir haben ja auch den Kampf, die Auseinandersetzung der Systeme, wo wir zeigen, wir glauben, wir sind resilienter und funktionsfähiger, weil wir uns selbst korrigieren können im Vergleich beispielsweise zu autoritären Systemen. Leider verfallen wir dann immer, wenn es mal wieder konkret wird, in diese alten Muster. Und ich weiß nicht, ob wir der liberalen Demokratie, ob wir den Parteien der Mitte damit einen Gefallen tun oder ob am Ende sozusagen nicht nur Extreme davon profitieren, weil irgendwie bei den Leuten hängen bleibt, es sind alles die gleichen, Sie haben das eben gesagt, die da oben und sie kriegen es irgendwie auch nicht gebacken und der Frust einfach nur tiefer sickert. Würden Sie die These teilen oder wie schauen Sie da drauf?
So, erstmal natürlich, Journalisten wollen gerne eine Rücktrittsforderung haben, weil das ist der Hauptgewinn. Ja, dann hat man die News, dann hat man Breaking News, dann wird man zitiert überall. Das ist der ganz normale journalistische Jagdinstinkt. Grundsätzlich würde ich jetzt, wenn ein Rücktritt angemessen wäre, nicht sozusagen aus Demokratieschonungsgründen davon Abstand nehmen, nur weil man sagt so, nein, wir müssen jetzt aber irgendwie das System irgendwie behüten. Das ist dann so ein bisschen, das ist ein bisschen die Kategorie von Carsten Linnemann, der, glaube ich, gestern diesen schönen Satz sagte, so, das mit der Brosius Gersdorf, also der Richterwahl, das machen wir jetzt hinter den Kulissen. Das ist dann so, ja, das ist so die alte, sozusagen, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus Sache, die kann dann auch sozusagen nach hinten losgehen. Aber was tatsächlich richtig ist, ist, glaube ich, dass man ein bisschen besser werben muss dafür, was denn alles funktioniert. Ja, es ist so ein gewisser Nörgelwettbewerb ausgebrochen, auch natürlich angetrieben durch soziale Medien und ihre Algorithmen, die eben auf Empörung gut reagieren. Ja, wenn ich mich über etwas empören kann, weiß ich, ich kriege mehr Likes und Retweets, als wenn ich sage, das haben die aber gut gemacht. Ja, das ist eher selten der Fall.
There is no glory in prevention.
Das ist auch richtig, das Präventionsparadox. Also man kriegt nichts dafür, dass man jetzt irgendwie Dinge tut, die helfen. Wobei das nicht ganz stimmt. Auch da jetzt ein aktuelles Beispiel. Hendrik Wüst hat auf Frau Weidel reagiert mit einem Instagram-Video. Frau Weidel hatte ja das Sommerinterview gegeben und ist dann gestört worden von einer Aktion der politischen Schönheit. Durch Lärm, sie konnte dann kaum noch ein Wort verlieren. Jetzt ist sie das Opfer und so weiter. Wir sehen das alles sozusagen live beim sich entwickeln. Und Hendrik Wüst hat sich hingesetzt und hat ein Instagram-Video gemacht, wo er also aufgreift, in bester TikTok-Manier sozusagen, eine Formulierung von Alice Weidel, die gefragt wurde von dem Moderator, was fällt Ihnen denn ein, was in Deutschland gut ist? Nennen Sie mal irgendwie drei Dinge. Und dann Frau Weidel zögert dann und sagt, das ist eine schwierige Frage. Und zack, kommt Hendrik Wüst reingeschnitten und sagt, oh, gibt's doch drei Punkte. 1, 2, 3. Ich weiß sie jetzt nicht mehr, aber er hat dann also drei Punkte ausgeliefert und der dritte war dann, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und so. Naja, Gott, Polit-PR halt. Aber diese Reaktion und dieses Werben, dieses Offensive, hat doch, nach dem, was ich so in den Reaktionen mitbekommen habe, ganz gut verfangen. Und ich glaube, das kann man sich gelegentlich auch erlauben, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt verbinden muss mit peinlichem Selbstlob oder Lob der Bundesregierung oder sowas, aber dass man mal gelegentlich auch herausstellt, dass wir hier bestimmte Freiheiten haben und bestimmte Sicherheiten haben, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das kann man durchaus mal machen.
Lassen Sie noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die Frage, wie hart ist es und wie lange dauert es, sich Vertrauen zu erarbeiten und wie schnell kann das flöten gehen, wenn es mal daneben geht? Es gibt ja durchaus die, ich sag mal, einfache Stammtisch-These, die da lautet, dass es richtig harte Arbeit, sich Vertrauen als Politiker, als integre Persönlichkeit, als gute Führungsfigur, geht sicherlich auch für die Wirtschaft zu erarbeiten. Aber wenn da mal der Fehler passiert, dann schmilzt es wie Eis in der Sonne und ist dann auch erstmal weg. Teilen Sie das? Und vor allem, kann man das sich wieder erarbeiten? Oder sind dann manche Kratzer so irreparabel, dass man eigentlich sagt, da hilft dann nur der klare Cut, sei es ein Personalwechsel oder wie auch immer?
Also Vertrauen ist tatsächlich wahnsinnig schnell weg. Vertrauen funktioniert ja so, dass es die Grundeinstellung ist. Also die Grundeinstellung von Menschen, aller Misanthropie zum Trotz, ist ja, wir vertrauen einander. Ich erinnere mal an diesen Schockmoment der Relotius-Affäre, ja, wo der Spiegel also von einem Tag auf den anderen absolut im Roten stand.
Und das war der Redakteur, der nur für den Hintergrund für die Zuhörerinnen und Zuhörer der Geschichten ausgeschmückt, also euphemistisch gesagt ausgeschmückt und zum Teil erfunden hat.
Zum Teil komplett erfunden hat und seitdem wird dem Spiegel also immer noch hinterhergerufen, er sei das Relotius-Magazin, was auch insbesondere deswegen hart war, weil der Spiegel eigentlich ein berüchtigtes Korrektorat hat oder ein berüchtigte, wie heißt sie denn eigentlich, die Abteilung, die jedenfalls die Fakten prüft, wohl sehr viel strenger als bei anderen Magazinen. Und das ist eben der Punkt gewesen. Alle hatten so diesen Default, das wird schon stimmen, was da steht, einschließlich der Mitarbeiter beim Spiegel, und dann wurde das erschüttert und danach war alles kaputt und man drehte alles sozusagen um und musste dann feststellen, da ist sehr viel gelogen worden. Das ist bei der Politik und auch im Zwischenmenschlichen übrigens nicht anders. Wenn da dieses Grundvertrauen, dieser Default, ohne den wir überhaupt nicht leben können, ja, also wenn Sie jetzt alles, was ich hier sagen würde, in Frage stellen würden, dann könnten wir hier die Unterhaltung nicht führen. Wenn das aber einmal getäuscht ist, ist es wahnsinnig schwer, das zurückzuholen. Und ja, ich meine, was ist die Alternative? Der Spiegel hat ja auch nicht gesagt, so, jetzt machen wir dich, das war's. Sondern der hat halt gerödelt und hat jetzt wahrscheinlich die Faktenprüfer noch ein bisschen mehr an die Kandare genommen und gesagt, wir müssen noch mehr prüfen und so weiter. Und dann muss man sich das wieder erarbeiten und das dauert. Da kann ich jetzt keine Zeitspannen nennen, aber ja, das dauert. Aber im Politikbereich, weil Sie nach Personal fragen, sich fragten, da können wir mal über Herrn Spahn nachdenken. Bei dem ist ja, der ist angeschlagen aus politischen Gründen und natürlich, wenn jetzt irgendwie doch noch ein rauchender Colt auftaucht, der Herrn Spahn nachweist, er hat sich persönlich bereichert in der Maskenaffäre. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, das hat er doch und ist doch alles schon klar und so weiter. Ich sehe das bislang noch nicht so und viele andere auch nicht. Aber wenn das passiert, dann wird er natürlich irgendwann sagen, so Jens, wir müssen uns jetzt immer was überlegen, du bist raus. Und ich wäre auch nicht so schrecklich überrascht, wenn das nicht irgendwann jetzt in den nächsten Wochen noch passieren würde, weil eben das Konto von Herrn Spahn schon relativ voll ist. Das ist der Politikbetrieb und da hängt natürlich Vertrauen irgendwo auch an Personen dran. Deswegen muss das irgendwann passieren, dass wenn also ein solcher Glaubwürdigkeitsverlust eingetreten ist, ein Personalwechsel stattfindet.
Sie eigentlich einen Unterschied machen zwischen Vertrauen in Personen, in Politikern an der Spitze und in Vertrauen in staatliche Institutionen und Verwaltung als solches. Ich frage das deswegen auch aus, wie soll ich sagen, aktuellem Interesse. Wir hatten nämlich einen ziemlich unschönen, peinlichen, ärgerlichen, gravierenden Fehler aufgedeckt bei uns in der Landesverwaltung. Es waren über viele Jahre viele Stellen im Kultusbereich, also Lehrerstellen, die eigentlich frei zur Verfügung gestanden hätten, aber durch eine IT-Panne, die viele Jahre zurückreicht, als besetzt angezeigt wurden, obwohl sie nicht besetzt waren. Wir haben das selbst aufgedeckt. Wir haben auch das kommuniziert. Wir wollen natürlich auch jetzt dem Fehler auf den Grund gehen und verstehen, warum konnte der passieren? Konnte man das sehen? Wie kriegen wir die Lehrerstellen jetzt auch schnell besetzt? Aber auch wir in Baden-Württemberg haben da ein wichtiges Thema. Und vor allem, was sind die Lessons learned nach vorne? Was lernen wir daraus, um sowas in Zukunft abzuschalten? Es ist eher ein Thema, was auf der Verwaltungsebene stattfindet, aber nicht desto trotz, es ist natürlich etwas, das liest jemand in der Stuttgarter Zeitung oder wo auch immer, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das kann doch nicht sein und der Staat funktioniert nicht und da muss doch jetzt was passieren. Würden Sie zwischen Personen und Institutionen da Unterschiede machen oder sind die Herausforderungen, was Vertrauen angeht, eigentlich die gleichen?
Sowohl analytisch, also was die Wahrheit angeht, was die Tatsachen angeht, muss man das ganz stark unterscheiden, weil das Misstrauen in Institutionen ist ja etwas, was sich über lange Zeiten entwickelt. Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, welche geschichtlichen Ereignisse und Verlusterfahrungen dazu führen können und die sind dann unabhängig von den Personen. Wenn eine Person Mist baut, dann ist es, klebt das an der Person. Und nur sozusagen die eh schon Verdrossenen sagen dann ja mal wieder typisch die da oben. Jetzt in Ihrem konkreten Fall kenne ich den Fall viel zu wenig, um da wirklich was Substanzielles sagen zu können. Aber was man sagen kann, natürlich, also in diesem Fall kann man sicherlich zum Beispiel die Erzählung spinnen und sagen, naja gut, der Bürger weiß doch, die Bürgerin weiß auch, dass Digitalisierung in Deutschland ein schwieriges Thema ist. Ein geradezu nervig andauerndes, permanentes Problemthema. Dass da jetzt irgendwie so ein Schnitzer passiert, wird deswegen nicht unbedingt auf den Füßen eines Politikers oder einer Politikerin landen. Das kann aber natürlich passieren, wenn die Sachverhaltsaufklärung dann zeigt, so, oh, da hat jemand aber wirklich gepennt. Und das sind Sachen, die hängen dann sehr davon ab, wie die Öffentlichkeit sich gerade entwickelt, auch wie zum Beispiel politische Gegner jetzt Erzählungen spinnen, wie die Regierung selbst agiert, wie gut die Krisenkommunikation ist und wie glaubwürdig sie dabei ist. Das sind also wirklich Einzelfallbetrachtungen und das kann eine Entwicklung sein, die sich innerhalb von so 72 Stunden dann mehr oder weniger entscheidet. Und das kommt aber wirklich ganz stark darauf an, wie es im jeweiligen Moment läuft. Aber klar, es kann auch auf eine Person hinauslaufen. Aber hier, da es um Infrastruktur geht, besteht auch eine gute Chance, dass die Leute sagen, ja, wir wissen ja, was für ein Chaoshaufen die deutsche Digitalisierung ist. Hauptsache, es kümmert sich jetzt jemand.
Ja, und man muss, glaube ich, nochmal einen Blick drauf werfen, dass Institutionen ja auch, was Vertrauen angeht, sehr unterschiedlich bewertet werden. Ich habe jetzt das aktuelle Ranking nicht vorliegen, aber grundsätzlich gibt es ein hohes Vertrauen. Sie hatten es gerade angesprochen, ich hoffe, dass das jetzt nicht kaputt geht, in unsere Justiz, vor allem auch in das Bundesverfassungsgericht. Und dann geht man das so Ranking so durch und ich glaube, Parteien und Politiker sind dann irgendwo weit unten in diesen Rankings und die öffentlichen
Journalisten übrigens auch.
Willkommen im Club.
Und Institutionen können sich da unterschiedlich da einordnen. Und jetzt bin ich nochmal bei den Parteien und auch der Regierung und vor allem derjenigen, nicht weil ich jetzt alte Wunden aufreißen will, sondern weil wir verstehen wollen gemeinsam die Ampelregierung, die dann ja aus bekannten Gründen kollabiert ist. Ich habe das bei dem bei Ihrem Kollegen Robin Alexander neulich mal auch, er hat ja ein Buch drüber geschrieben, nochmal nachgelesen. Seine These ist, der Krisenmodus hat eigentlich funktioniert. Also das Ende der Pandemie, dann der Übergang in den russischen Angriffskrieg, das 100 Milliarden Sondervermögen, Habeck hat die AKWs länger laufen lassen, Lindner hat das Geld bereitgestellt, die Ampel war eigentlich eine erfolgreiche Krisenregierung und als die akute Krise vorbei war, hat man sich, das war nicht Alexanders Wortwahl, aber ich übersetze das mal so, hat man sich im ideologischen Schützengraben wieder jeder irgendwie es ein bisschen bequem gemacht. Ehrlicherweise ist das nicht weit weg auch von meiner These. Ich habe durchaus Interviews gegeben, während noch die Ampelregierung im Amt war, die da sagte, naja, die Sozialdemokraten müssten doch jetzt mal über ihren Schatten springen und die Reform der sozialen Sicherungssysteme, der Rente anzugehen. Der Lindner muss einsehen, dass die Schuldenbremse in dieser harten Fassung keine Zukunft hat und Grüne müssen sich auch darauf einlassen, dass wir mehr Marktwirtschaft beim Umwelt-, Klima- und Naturschutz brauchen und das beides zusammenbringen müssen, hat man dann irgendwie nicht hingeschafft und hat man nicht hinbekommen. Und wenn man nicht Teil der Regierung war, so wie ich, dann kann man vielleicht auch schlaue Sprüche von der Seite geben. Dafür habe ich Verständnis. Worauf ich aber hinaus will, Herr Bidowild, ist das nicht auch eine Chance für Parteien, gerade unbequeme und auch ihnen erst einmal nicht vermutete Positionen einzunehmen, um zu zeigen, hier ist einer, der denkt an das große Ganze, der springt über seinen Schatten, der weiß, Parteiprogramme sind Parteiprogramme, aber die Realität, die braucht jetzt vielleicht etwas anderes. Es gibt ja diesen etwas smarten Spruch, only Nixon could go to China. Und vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass jemand, vielleicht übrigens der neue Bundeskanzler, der ja über Monate und vielleicht auch Jahre etwas anderes zur Schuldenbremse gesagt hat, aber dann in einer neuen Verantwortungssituation sagt, naja, aber wir haben doch gesehen, Selenskyj im Weißen Haus, die Welt ist eine andere, da muss ich jetzt was tun. Oder dass zum Beispiel auch, sagt man ja immer, Bundeskanzlerin Merkel wahrscheinlich die einzige war, als auch Chefin der CDU damals 2015 diese historische Entscheidung, was die Grenze anging in der Migration, zu treffen, während man, ich sage jetzt mal etwas salopp, wahrscheinlich jede linke Regierung, Grüne und Sozialdemokraten zum Teufel gejagt hätte, wenn man das gemacht hätte. Ist das auch eine Chance für Parteien, für Politiker zu zeigen, ich stehe auch ein bisschen über den Dingen, um sozusagen wirklich auch Vertrauen zu gewinnen? Oder sind wir mittlerweile so festgefahren in ideologischen Schützengräben aufgrund der schwierigen Situation, dass sie da wenig Glaube dran haben, dass wir die Kraft und den Mut finden, ja, solche Entscheidungen auch zu treffen?
Ich glaube, das Ende der Ampel ist geht auf eine extrem komplexe Gemengelage zurück. Da will ich sozusagen jetzt kein Urteil mehr erlauben, aber auf eine Notwendigkeit will ich hinweisen, die bei der Ampel nicht erfüllt wurde. Und das ist politische Führung. Und mit diesem F-Wort tun wir uns in Deutschland aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen sehr schwer. Aber es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil auch dafür, den Populismus in den Griff zu bekommen. Und das ist genau das, was Sie sagen. Man muss gelegentlich Entscheidungen treffen, die die eigene Crowd nicht mitträgt. Das fällt natürlich etwas leichter, wenn man irgendwie auf zweistelligen Prozentzahlen sitzt, als wenn man in der FDP ist und sich überlegt, fliegt uns gerade der Laden auseinander. Das nur so zum Schutze von Christian Lindner und Co. Aber grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, wenn man eine große Erzählung spinnt. Aber dann muss man auch entsprechend kommunizieren. Und das macht Friedrich Merz in weiten Teilen, dass er also ausdrücklich sagt, wir haben jetzt hier eine neue Rolle, wir haben einen Führungsanspruch in Europa, wir müssen uns hier umstellen und so weiter. Das formulierte er sehr forsch und hat sich auch von Beginn an so inszeniert. Und das ist richtig. Herr Scholz hat die Überlegung immer gehabt, lasst doch die Fakten für sich sprechen. Herr Scholz hatte immer die Vorstellung, dass alle solche Aktenfresser sind wie er selbst und dann also am Ende einen Strich drunter machen, sich an den Küchentisch setzen und dann sagen so, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob die Bundesregierung gut gearbeitet hat. Und 5 Stunden später sagen, ja, doch, war ganz okay. So funktioniert Öffentlichkeit nicht. Und das hat Scholz aus meiner Sicht nie verstanden. Und jetzt braucht es Führung, kommunikative Führung, die eben auch darin bestehen kann, solche schmerzhaften Kompromisse nach draußen zu verkaufen, wie jetzt zum Beispiel, zumindest Kompromiss aus Sicht von Herrn Merz, die Schuldenbremse zu reformieren oder anderes. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Da möchte ich noch auf ein kleines Missverständnis hinweisen. Viele denken ja, Populisten möchten, dass einer der Iren sozusagen das Kommando übernimmt. Da gibt es so einen schönen New York Times Comic, wo im Flugzeug einer aufsteht und sagt, die Piloten sind out of touch, die haben keine Ahnung mehr, was uns hier bewegt. Ich sollte das Flugzeug fliegen. So. Und der Witz ist, spielt natürlich darauf an, ne? Die Populisten sind alle dumm und die wollen das alle selbst machen und so. Ist aber natürlich falsch, denn Populisten wollen nicht, dass jemand der Iren das macht, sondern sie wollen, dass ein flamboyanter, führungsstarker Typ sie anführt. Und Donald Trump ist das allerbeste Beispiel dafür, aber weiß Gott nicht das Einzige. Da kann man sich jetzt in vielen Nationen die populistischen Führer angucken. Das sind alles charismatische Typen, die keineswegs der kleine Mann von der Straße sind. Und das muss man mitdenken. Und deswegen ist Führung und solche Kompromisse auch mit Entschiedenheit und Entschlossenheit nach draußen zu verkaufen, ein ganz wesentliches Merkmal, was jede Regierung in diesem populistischen Zeitalter erfüllen muss.
Ich überlege gerade, ich bin noch bei Ihrem Comic, das werde ich mir anschauen, in New York Times, aber wahrscheinlich neigen diejenigen, die Sie jetzt gerade als Populisten bezeichnet haben, berechtigterweise, wahrscheinlich steigen die nicht einmal in das Flugzeug, sondern sie sitzen irgendwie am Rande an der Startbahn und erzählen, wie es zu laufen hat und wollen vielleicht das Flugzeug sogar ganz bewusst brennen oder abstürzen sehen, um es mal sehr martialisch auszudrücken.
Das weiß ich nicht, ob das wirklich so destruktiv ist, weil auch die wollen ja irgendwie in einem funktionierenden Staatswesen, die haben ja sogar eher so Großmachtsfantasien, die wollen wahrscheinlich noch ein größeres Flugzeug haben, um mal in diesem Bild zu bleiben und wollen, dass es irgendwie golden angemalt ist. Also das Glorreiche, die Großmannssucht, die spielt da ja auch mit rein. Ja, Make America Great Again ist nicht umsonst ein Spruch, der dort sehr gut funktioniert hat. Also ich warne davor, die Populisten, also Leute, die den Puppen hängen oder ihm anheimfallen, zu unterschätzen. Ich glaube, sie sind weder dumm, noch sind sie ambitionslos. Ich glaube, man muss sie sehr ernst nehmen, auch wenn ich nicht teile, was sie wollen. Aber man muss, glaube ich, sehr genau hinschauen, was treibt sie um. Und das ist eben nicht die Vorstellung, dass sie mitmachen wollen oder dass sie selbst regieren wollen, sondern sie wollen Führung. Und diese Art der Führung, die sie sich vielleicht wünschen, mit Glanz und Gloria und goldener Toilette, das werden sie natürlich nicht bekommen können. Aber man kann ihnen auf halbem Wege entgegenkommen, indem man sagt, wir nehmen jetzt das Lenkrad sichtbar in die Hand und erzählen den Leuten auch dort, warum dieses oder jenes notwendig ist und verlassen uns nicht nur darauf, dass die Fakten für sich sprechen.
Nein, meine Intention war auch nicht, sie irgendwie zu verharmlosen oder nicht ernst zu nehmen, sondern im Gegenteil auch zu sagen, wie gefährlich es sein kann. Aber lassen Sie uns das Beispiel mit dem Flugzeug nicht auf die Spitze treiben. Ich habe gerade noch an das Flugzeug aus Katar, was geschenkt werden soll, gedacht. Da könnten wir jetzt noch weiter drumherum.
Und wer will nicht ein Flugzeug aus Katar geschenkt bekommen?
Sagen Sie nochmal.
Sie dürften das jetzt. Wer will nicht ein Flugzeug von Katar geschenkt bekommen? Ich meine, Sie dürfen es jetzt nicht annehmen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht annehmen. Aber das ist das, was ich meine. Das ist das, was den kleinen Mann von der Straße, um diese schreckliche Formulierung mal zu benutzen, tatsächlich doch irgendwo anstachelt und sagt so, boah, dolle Sache.
Aber jetzt sind wir noch mal bei dem Thema und da würde ich die Metapher jetzt schon noch mal gerne aufgreifen. Ja, wer hat denn eigentlich das Lenkrad in der Hand? Und ich glaube, Führung, Sie sagen schwieriges Wort, Leadership von mir aus Neudeutsch, ist ein wichtiges Thema, natürlich auch in unserer politischen Kultur. Und damit will ich auch noch mal zum Ende in der Schlusskurve auf ein Thema kommen, was uns in Baden-Württemberg übrigens immer auch Herzensanliegen des Ministerpräsidenten in jetzt seiner 14-jährigen Amtszeit gewesen ist, nämlich die Politik des Gehörtwerdens. Wie nehmen wir Bürgerinnen und Bürger auch mit? Ich weiß, es ist eine ziemlich doofe Metapher. Thomas de Maizière hat das mal schön gesagt, ja, im Bus wird man mitgenommen, aber Bürger wollen nicht mitgenommen werden, sie wollen ernst genommen werden, sie wollen sich einbringen in der Gesellschaft. Und ich glaube, auch die Bedrohung unserer Demokratie kommt ja nicht nur von den Extremen links und rechts, sondern auch ein bisschen von einer gewissen Bequemlichkeit in der Mitte. Und die Frage ist, wie nehmen wir Bürger dabei auch ernst, aber auch, wie nehmen wir sie in Verantwortung, damit sie auch, ich sag mal, nachempfinden können, und da bin ich wieder bei dem, was wir anfangs besprochen haben, mit welchen Dilemmata wir es eben auch in politischen Entscheidungen zu tun haben. Und Kretschmann hat diese Politik des Gehörtwerdens auch weiterentwickelt, dahingehend, dass wir jetzt eine Stabsstelle haben, die zum Beispiel Zufallsbürger auswählt, damit man nicht die usual suspects, die üblichen Verdächtigen haben, bei denen man schon weiß, diese Bürgerinitiative will das Windrad im Schwarzwald gar nicht. Das ist klar, wenn 1, 2, 3 Stimmen dieser Form schon in einem Raum sind, so Leute prägen dann natürlich auch die Stimmung, und Zufallsbürger, die sich dem Thema vielleicht bislang noch gar nicht genähert haben,
da könnte eine Chance sein, dass man schwierige politische Entscheidungen, vielleicht auch gerade welche, wo es um finanzpolitische Prioritätensetzung, aber vielleicht sogar auch um ethische Grundsätze geht, da zu neuen Lösungen zu kommen. Und deswegen hat Winfried Kretschmann gerade jüngst auch sowohl dem Bundeskanzler als auch dem Bundesverteidigungsminister einen Brief geschrieben, könnte das nicht ein Format sein, das schwierige Thema Wehrpflicht neu aufzuarbeiten? Ist das für Sie aus Ihrer Sicht eine Chance, um Vertrauen in Politik, in Funktionieren des Staates, auch die Legitimation für politische Entscheidungen zu wecken? Oder ist das aus Ihrer Sicht, wie soll ich sagen, Show?
Also, auch wenn ich mir damit wahrscheinlich keine Freunde mache, aber ich finde ein bisschen Show ja gar nicht schlecht. Ich habe ja schon gesagt, man soll viel kommunizieren, das mag es auch Show sein. Ich glaube tatsächlich, dass das auf jeden Fall bei denjenigen, die ausgewählt werden und die dann in ihrem Bekanntenkreis vielleicht darüber sprechen und so, kann das sicherlich zu einem gewissen Umdenken führen. Ich glaube, jeder, der mal irgendwo in einem Verein nur war und da Entscheidungsprozesse mitbekommen hat, weiß, dass das teilweise kompliziert ist und dass viele Dinge abgewogen werden müssen und ein Meeting, was irgendwie auf eine halbe Stunde angesetzt war, dann plötzlich 2 Stunden lang läuft. Das sind, glaube ich, also so diese erlebbare Politik, das ist erstmal etwas sehr Gutes. Und birgt viele Chancen. Sie birgt auch Risiken. Sie haben jetzt die Wehrpflicht angesprochen. Diese Bürgerräte, korrigieren Sie mich da, wenn das anders sein sollte, aber die treffen ja in aller Regel keine bindende Entscheidung oder sowas oder können jetzt.
Wenn Sie gar nicht. Das ist, glaube ich, auch wichtig in einer demokratischen, im demokratischen Parlamentarismus und einer repräsentativen Demokratie. Dafür haben wir ja gewählte Abgeordnete.
Genau, also ne, wobei auch dort ja manche Leute sagen, den Populismus könnte man gut damit einhegen, wenn man mehr auf direkte Demokratie setzen würde. Ich sehe das nicht so, aber könnte man ja auf die Idee kommen. Aber wenn man jetzt also einen Bürgerrat oder was auch immer hat und dieses Gremium kommt zu dem Schluss, wir wollen die Wehrpflicht nicht und der Pistorius sagt, ja, die brauchen wir aber, weil der Russe steht vor der Tür, dann stellt sich natürlich wieder eine Verlusterfahrung ein. Und wir haben zu Beginn darüber gesprochen, dass Verlusterfahrungen der Grund sind, warum die Leute sich von Politik und Institutionen abwenden und dem Populismus zuwenden. Das heißt, das muss schon gut begleitet sein, wenn das dann nicht nach hinten losgehen soll. Und noch einmal, um nochmal auf den Comic zu kommen, man darf, also wenn man solche Maßnahmen macht, die gut sein und sinnvoll sein können, darf man sich nicht der Vorstellung hingeben, dass die Leute selbst am Lenkrad alle sitzen wollen. Das wollen sie nicht und können sie auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass jeder im Land jetzt hier eine fundierte Meinung dazu hätte, ob man die Wehrpflicht wieder einführen sollte. Die meisten denken nur daran, ich will selbst nicht auf Leute schießen oder ich will nicht, dass meine Kinder auf Leute schießen. Und das ist es dann mehr oder weniger. Die anderen sagen dann vielleicht, aber wir müssen uns doch irgendwie vor Russland schützen. So, und viel mehr werden sie dann aus den meisten Leuten gar nicht herausholen. Aber das ist das große positive Element und das ist ein bisschen, man könnte es abfällig Show nennen, aber man kommuniziert zumindest, wir hören euch mal ein bisschen zu. Und das alleine ist schon, finde ich, sehr viel wert, weil auch so eine kleine Geste kann wunderbar ankommen. Sie sehen, dass Herr Scholz zum Beispiel großen Erfolg hatte mit diesen Bürgerrunden, wenn er direkt mit den Bürgern gesprochen hatte. Sowas ist wichtig, solche Dinge zu finden, bei denen man zumindest signalisieren kann, wir sind euch zugewandt, wir regieren nicht über euch hinweg. Wenn das den Effekt hat, ist das schon echt viel wert.
Herr Widuwill, zum Abschluss, letzte Frage. Sie schreiben nicht nur jede Menge, wie ich finde, kluge Dinge in Ihren Kolumnen, sondern Sie sind ja auch Kommunikationsberater. Wenn Sie uns die Politik, einen Politiker, eine Politikerin beraten könnten, was wäre Ihr, wie soll ich sagen, zentraler Ratschlag, wenn wir es ernst meinen, damit wirklich Vertrauen zu stärken, Vertrauen zurückgewinnen, Vertrauen zu behalten?
Ja, nach so einem Kaleidoskop von ganz vielen Dingen, großer Makroebene, kleiner Mikroebene und sowas, will ich einen ganz handfesten Ratschlag geben. Und der lautet, wie heißt der Hund? Und wie heißt der Hund ist so eine journalistische Regel, die, ich habe das nochmal nachgeschaut, wer das eigentlich erfunden hat und habe es wiedergefunden bei mir in einem Buch, das ich auch sehr empfehlen kann, von Roy Peter Clark, die 50 Werkzeuge für gutes Schreiben. Das ist aber geht aber nicht nur ums Schreiben, sondern es geht ums Überzeugen, um für Verständnis wirken. Wie heißt der Hund? Heißt, man soll immer ganz konkret kommunizieren, greifbar kommunizieren. Also das ursprüngliche Szenario ist, der Journalist schreibt eine Reportage, ein Hund läuft über die Straße, dann schreibt bitte auf, wie der Hund heißt, ja, weil das dem ganzen Textur gibt. Wenn ich also zum Beispiel sage, der Hund heißt Gerhard, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man sofort ein Bild im Kopf. Weil wir wissen, warum heißt der Gerhard? Was heißt das jetzt in Bezug auf politische Kommunikation? Weniger sprechen von abstrakten Werten, weniger von Demokratie und Rechtsextremismus, sondern wenn man zum Beispiel sich da positionieren will und für die Freiheit argumentieren will, einfach mal ein Szenario ausmalen und sagen, ja, es ist doch schön, in einem Land zu leben, in dem nicht morgens um 5 Uhr die Tür auffliegt und jemand einen in einen Knast steckt und man über die nächsten Jahre ohne Anklage, ohne Kontakt zum Anwalt nicht mehr weiß, ob man seine Kinder wieder sieht. Ja, greifbar machen, was das eigentlich heißt, wenn hier die Freiheit vor die Hunde geht. Und genauso kann man das durchexerzieren bei ganz vielen anderen Themen, die vom Mietrecht über was weiß ich was. Je konkreter man das Ganze beschreibt in der Kommunikation, in Reden, in Interviews, in Gastbeiträgen, in weiß der Teufel was, desto mehr kommt es beim Publikum an. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor und eine ganz wichtige Säule für funktionierendes Vertrauen in die Politik und die Institutionen.
Also konkrete Beispiele und wahrscheinlich am besten noch in verständlicher, nachvollziehbarer Sprache, damit es auch verstanden wird und zwar auch von einem breiten Publikum. Wie heißt der Hund? Das nehme ich mal mit in mein Werkzeugkasten, mal schauen, wo ich das anwenden kann. Wie heißt mein Gesprächspartner? Das war Hendrik Widowild. Ganz vielen Dank für das sehr interessante Gespräch zu vielen kommunikativen und politischen Facetten zum Thema Vertrauen. Ich würde sagen, ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Herr Bayers, vielen Dank für die Einladung.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.